Heute zu Gast der Gründer des österreichischen Weiterbildungs-Unicorns Go Student, Felix Oswald.
Wenn du zum Beispiel an sowas wie Mobilität denkst, ja, im Mobilitätsbereich, egal ob das neue innovative Antriebsmöglichkeiten sind, autonomes Fahren, ob das alternative Fortbewegungsmittel sind, dort findet richtig viel Innovation statt, besonders so in den letzten 10 Jahren. Wenn du an einen Bereich denkst wie Finanzdienstleistungen, mit dem Aufkommen von den Neobanken, mit dem Aufkommen von Online-Plattformen, die dir Zugang zu Finanzprodukten ganz einfach geben, die du davor nicht hattest, da ist auch richtig viel Innovation entstanden. Wenn du an Bildung denkst, die Art und Weise, wie heute Schule stattfindet, das wurde schon so im 17. Jahrhundert damals noch von der Kirche, von den ersten Mönchen gelebt. Seitdem hat sich eigentlich nicht viel geändert. Let's go! Go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR Viewer präsentiert wird, ein Tool für unsere Kunden von OMR Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11.
Zurück zum Podcast. Wenn man regelmäßig Host dieses Podcasts sein darf, vielleicht auch, wenn man regelmäßig Hörerin oder Hörer dieses Podcasts ist, dann gewöhnt man sich an krasse Dinge recht schnell und vergisst, wie krass sie nach wie vor sind. Nämlich, wenn junge Menschen mal soeben Firmen gründen, die danach Milliarden wert sind, von echten Profi-Investoren als Milliardenunternehmen bewertet werden. Und das ist vor kurzem mal wieder, ich glaube zum dritten Mal, erst in Österreich passiert. Da gibt es eine Firma namens Go Student oder Go Student, die Weiterbildungs- und Nachhilfeangebote macht. Eigentlich ein relativ einfaches Prinzip, aber das so krass hinbekommt zu skalieren, dass mittlerweile das Ding halt echt erfolgreich und groß geworden ist. Der Kopf dahinter heißt Felix Oswald und mit dem habe ich darüber gesprochen, wie es geklappt hat, wo das ganze Geld herkommt, wie er zu dem Modell gekommen ist und all die Fragen, die man so stellt, wenn jemand auf einmal ein Milliardenunternehmen am Bein hat. Das hat der Felix. Ich habe das nicht, aber ich habe dafür noch einen Hinweis in eigener Sache, nämlich auf unseren WhatsApp-Newsletter, die OMR-Picks. Da schicke ich oder schicken wir als Team euch einmal die Woche, wenn ihr möchtet, per WhatsApp 2, 3 Links zu Artikeln von innerhalb und außerhalb des OMR-Universums, die uns aufgefallen sind, die uns inspiriert haben, die in unsere Arbeit einfließen, die ihr direkt auch vielleicht lesen könnt. Wer da Bock drauf hat, tragt euch gerne ein. In den Shownotes ist dafür ein Link. Das Ganze wird abgewickelt über das Tool Charles, so heißt die Software. Wir sind in der Software sogar zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt. Deswegen, wer Bock hat auf WhatsApp, schaut mal in die Shownotes. Und jetzt rein ins Gespräch mit Felix Oswald. Moin Felix.
Servus Philipp, freut mich.
Schon krass, ne? Also es gibt nicht so viele Unicorns in Österreich. Ihr seid jetzt bei 3 Milliarden Bewertung, ist schon ein richtiges Wort.
Absolut, aber es macht mich auch stolz. Also es zeigt, dass wir in Österreich doch was drauf haben und am richtigen Weg sind. Also ich bin gespannt. Ich glaube, da wird noch mehr kommen in den nächsten Monaten und Jahren.
Wie viele Unicorns gibt es da aktuell?
Ein anderes, was auch sehr bekannt ist, ist Bitpanda aus dem Kryptobereich, das du bestimmt kennst. Wir sind auch in Österreich immer schon sehr stark gewesen von Hidden Champions. Ja, zum Beispiel Triple T Tech, die machen Technologie für autonomes Fahren. Es gibt eine Vielzahl von einigen auch kleineren Playern, die man gar nicht so am Radar hat, die einfach echt starke Technologie haben und global super präsent sind.
Aber jedenfalls war es bei dir jetzt nicht unbedingt absehbar. Ich meine, ihr seid noch gar nicht so lange unterwegs. Das Ganze ging irgendwie 2016, glaube ich, erst los. Du warst vorher kurze Zeit zumindest irgendwie Unternehmensberater, zumindest bei BCG, habe ich gesehen. Ja. Und dann irgendwie schon auch recht jung losgelegt. Wie kam es dazu?
Es ist lustig. Ich glaube, viele Education Companies werden tendenziell von Leuten gegründet, die direkt aus der Uni oder aus der Schule kommen, weil du selbst noch gesehen hast, was alles gut oder was alles nicht gut läuft und du dann den Drang noch verspürst, da was verändern zu wollen. Und ähnlich war es auch bei uns. Ich war damals 20, als das Unternehmen gestartet hat. Mhm. Und es ist aus der Motivation heraus entstanden, dass man Schüler, Schülerinnen mit Weltklasse-Lehrkräften zusammenbringt. Mein Bruder war damals 15, also der war genau noch in der Kernblüte seiner Schulzeit. Und wir haben einfach aus erster Hand gesehen, jedes Kind verwendet mittlerweile ein Smartphone, verwendet Technologie, aber es wird noch nicht richtig eingesetzt, um Schülern auch wirklich echt qualitativ hochwertige Bildung zu geben. Und das war dann der Ausgang zu GoStudent.
Erklär mal das Modell genau, also weil es gibt ja doch durchaus den richtigen EdTech-Sektor, also Education Technology ist ein großes Thema, aber alle haben ja so spezielle Modelle. Wie ist eures genau?
Als wir damals gestartet haben, hat das Ganze als ganz banaler Hausaufgaben-Chat über WhatsApp begonnen. Das heißt, wir haben einfach in der Schulklasse von meinem Bruder, da haben wir eine Telefonnummer verbreitet und du konntest als Schüler dieser Telefonnummer schreiben und mein Mitgründer Gregor und ich, wir waren quasi die ersten Tutoren, die ersten Lehrer, die diese ganzen Fragen beantwortet haben.
Und dann haben wir gesehen, wahrscheinlich gerade Mathe gut, ne? Mathe war dein Thema?
Richtig, Mathe war mein Thema. Ich hatte selbst immer das Glück, sowohl meine Eltern als auch meine Großeltern haben mich immer schon bei Mathematik und Naturwissenschaften immer inspiriert und mir da einiges mitgegeben. Habe das dann auch später studiert. Deswegen, ja, Mathe konnte ich ganz gut.
Studiert ist so ein bisschen untertrieben. Du warst in Cambridge, also nicht irgendwo, sondern schon bei so einer sehr, sehr prestigereichen Uni.
Ja, ich habe damals sogar ich war 14,5 oder so, wo ich die ersten Vorlesungen in Mathematik auch besucht habe. Also es hat mir immer schon Spaß gemacht und es hat eine gute Ablenkung gebracht zu dem ganzen anderen Blödsinn, den ich sonst im Kopf hatte. Mhm. Also nein, das war schon echt eine spannende Zeit. Hat mir aber auch noch einmal gezeigt, und du hast das sicher selbst in deiner eigenen Historie erlebt, einen inspirierenden Lehrer, egal ob jetzt aus Familie oder aus der Schulzeit, das ist etwas, das bleibt dir im Kopf bis ans Lebensende. Mhm. Und daraus ist dann dieser WhatsApp-Chat entstanden, wo wir Schülern ihre Fragen beantworten, Hausaufgabenfragen, Prüfungsfragen zur Vorbereitung, und haben aber dann auch schnell gemerkt, dass man mit dem Modell zwar die Schüler sehr glücklich macht, aber kein wirkliches Geschäftsmodell aufbauen kann. Mhm. Und daraus ist dann über einen Zeitraum von 3 bis 4 Jahren haben wir verschiedene Geschäftsmodelle ausprobiert, einige Höhen und Tiefen da auch erleben müssen. Und dann seit Ende 2018, Anfang 2019 haben wir unser heutiges Modell Online-Einzelunterricht, bei dem wir ein Kind mit einem Lehrer online zusammenbringen und die langfristig begleiten, unterstützen, das als Geschäftsmodell dann etabliert und heute in über 23 Länder skaliert.
Also was zahlt man genau? Wie viel zahlt man für was genau am Ende als Kunde?
Also du bekommst als Kind eine Einzelunterrichtseinheit mit einem Lehrer. Diese Unterrichtseinheit dauert im Schnitt 50 Minuten. Und für diese 50-minütige Einheit zahlt man jetzt im deutschsprachigen Raum zwischen 18 und 28 Euro. Im Schnitt nimmt ein Schüler in Deutschland 8 Einheiten pro Monat über einen Zeitraum von einem Jahr. Das ist so das Anfangspackage, mit dem unsere Schüler und Familien starten. Also das sind dann 2 Einheiten pro Woche.
Zahlt man die alle einzeln?
Nein, das ist ein Membership, ein Mitgliedschaftsmodell. Das heißt, du zahlst monatlich den Betrag für die 8 Einheiten. Das wird monatlich abgebucht über den Zeitraum von 12 Monaten.
Okay, und dann ist man auch für 12 Monate dann drin. Also man kann nicht nach 6 Monaten sagen, ich bin raus.
Genau, wir haben auch 6 Monats Mitgliedschaften. Also wir schauen am Anfang, welche Mitgliedschaft passt am besten zu dir. Und dann gibt das auch dem Lehrer, der Lehrkraft die Garantie, dass der Schüler mit dem Lehrer auch über einen längeren Zeitraum zusammenarbeitet. Wir hatten am Anfang sogar Einzelstunden, die wir verkauft haben. Aber wir haben auch gesehen, das, was die Familien am liebsten wollen, ist die Verlässlichkeit. Ja, wenn du dein Kind jetzt zu einem Lehrer bringst, du möchtest Verlässlichkeit, dass der Lehrer nicht nach 3 Stunden sagt, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dein Kind oder habe anderes zu tun, sondern du möchtest die Verlässlichkeit. Und diese beidseitige Verlässlichkeit haben wir durch das Mitgliedschaftsmodell, haben wir die gut etablieren können.
Ist ja auch kaufmännisch gesehen das bessere Modell für euch. Ist ja viel planbarer und viel höherer Kundenwert und so. Ne?
Ja, absolut, absolut. Du kannst es besser planen. Du kannst durch den höheren Lifetime-Value, den du kreierst, kannst du natürlich auch mehr Marketing ausgeben, hast mehr Spielraum für das gesamte Geschäftsmodell und kannst einfach dem Kunden, kannst dem Schüler einen besseren Service bieten, als wenn du nur das rein transaktional machst.
Und da muss man sich wirklich so vorstellen, ich glaube, es ist auch wirklich in echt so, dass ihr dann einen Tutor mit dem jeweiligen Kunden, also dem Kind oder dem Schüler, dann zusammenschaltet via Zoom, korrekt?
Richtig, wir haben in der Vergangenheit immer Zoom verwendet und wir sind aktuell in der Entwicklung. Bis Ende des Jahres haben wir unsere eigene Lösung, die wir dafür verwenden.
Okay.
Zoom hat ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Zoom hat ja jetzt auch ein bisschen Druck, mehr Geld zu verdienen. Das heißt, die 40-Minuten-Meetings sind jetzt kostenlos und alles über 40 Minuten muss jetzt bezahlt werden.
Okay, also Zeit, was Eigenes zu bauen.
Es ist Zeit, was Eigenes zu bauen. Nein, Zoom macht das schon richtig gut. Und wir schauen uns gerade ein, zwei Lösungen an. Wir haben eine Firma in Spanien gekauft. Die haben eine echt coole Lösung, die auf WebRTC beruht. Und die werden wir sehr wahrscheinlich ausrollen bis Ende des Jahres.
Und die Tutoren, das sind dann jetzt ja keine sozusagen ausgebildeten Lehrer, sondern es sind häufig andere Schüler. Es sind Studenten irgendwie, die jetzt sozusagen in dem Fachbereich dann schon ein paar Jahre weiter sind im Studium. Ihr sucht da jetzt sozusagen alle Arten von Leuten, die sich mit dem jeweiligen Thema auskennen, sagen wir mal so.
Ja, korrekt. Es ist ein bisschen länderabhängig, aber wenn wir jetzt im deutschsprachigen Raum bleiben, dann sind das meistens Studenten im Alter von 20 bis 30. Das ist da, wo der größte Teil unserer Lehrer aktuell sich befindet. Die Lehrer sind oft zum Beispiel Mathestudent oder Physikstudent, der sich einen Zusatznebenverdienst verdienen möchte und das dann bei uns neben dem Studium oder neben der Arbeit macht. Im Schnitt macht so ein, ja.
Am Ende seid ihr dann ja auch ein Marktplatz, also ist es ein Marktplatzmodell. Also ihr bringt die Schüler und dann die Studenten, die da weiterbilden können, zusammen.
Genau, also es ist für uns wir nennen das immer Managed Marketplace, betreuter Marktplatz, weil du in der Vergangenheit am klassischen Marktplatz bist du hingekommen, à la eBay Kleinanzeigen, schaust dir dann dort verschiedene Lehrerprofile an, jeder Lehrer verlangt einen anderen Stundensatz und dann kümmerst du dich um die gesamte Abwicklung selbst. Bei uns ist es so, dass es einen Preis gibt für die Familien. Es gibt eine zentrale Anlaufstelle und wir als Plattform kümmern uns um die gesamte Abwicklung. Und dieses Betreute, das ist das, was auch die Familien besonders im Bildungsbereich sehr, sehr hoch schätzen. Und auch die Lehrer auf der anderen Seite, denen einfach, wenn du dich jetzt nicht um Kundenakquise kümmern möchtest, nicht um die intensive Kundenkommunikation, dann kannst du das bei uns halt wirklich ganz einfach abbilden.
Wenn man das so hört, dann klingt es ja schon fast zu simpel. Also ich meine, jeder, der jetzt wahrscheinlich oder sehr viele, die darüber nachdenken, wie könnte man jetzt sozusagen Bildung oder Nachhilfe modern machen, käme wahrscheinlich irgendwie auf diese Lösung. Also ich meine, das ist ja so, okay, wir machen irgendwie Zoom-Calls mit Leuten, die es besser wissen, irgendwie ganz einfach, bringen die zusammen, dann ein bisschen, sagen wir mal, kuratiert, fertig. Ja, also es ist, über einen Zoom-Call oder am Anfang über WhatsApp-Gruppen, also es klingt jetzt ja so, als warum muss es erst das Jahr 2022 oder 2016 sein, dass man auf so eine Idee kommt? Es klingt ja wirklich naheliegend eigentlich, oder würdest du es nicht so sehen?
Doch, absolut. Also es sind auch schon davor viele auf die Idee gekommen und es haben auch schon sehr viele probiert. Aber das ist ähnlich wie oft in der Einfachheit liegt ja auch die Schönheit dann von guten Ideen. Wenn du denkst an ein Kernmodell von Amazon, dass ich Bücher online verschicke, das haben auch davor sich schon Leute überlegt. Aber die Logistik und die Abwicklung, wie kann ich die Kundenexperience so reibungslos wie möglich machen und gleichzeitig im Hintergrund auf richtig skalierbarer Ebene so einen Prozess ausrollen, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Und auch bei uns ist es so, die Einfachheit nach außen hin, das ist das, was die Eltern auch schätzen und das auch, was unsere Lehrkräfte schätzen. Die Komplexität ist im Hintergrund, weil wenn du jetzt zigtausende von Schülern und Lehrern im Einzelunterricht zusammenbringst, dann musst du die Eltern auch noch in die Gleichung mit einbeziehen. Dann musst du schauen, dass einfach die Abwicklung von vorne bis hinten gut funktioniert, dass das regelmäßig stattfindet. Was passiert, wenn ein Lehrer krank wird oder keine Zeit mehr hat, der Schüler den Lehrer nicht mag, das Feedback nicht gut ist, die Notenentwicklung nicht in die richtige Richtung geht, dann musst du einschreiten in dem Prozess. Und das ist extrem komplex und das ist auch an dem die meisten Player dann letzten Endes gescheitert sind in der Vergangenheit.
Wie ist sozusagen aktuell eure Verteilung? Also wie viel von dem Geschäft, das ihr macht, ist in Österreich und wie viel ist in anderen Ländern?
Wir haben im deutschsprachigen Raum, also Dach ist immer für uns halt ein Markt, das ist 30% vom neuen Umsatz, 70% bereits außerhalb. Die größten Märkte in Europa sind nach Dach Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien.
Okay, und ihr traut euch jetzt auch sogar in die USA rein, ne?
Richtig, genau. Wir haben in den USA auch gestartet. Wir sind auch in Latein- und Südamerika in 4 Märkten, auch in Kanada. Du musst wissen, das Grundbedürfnis, dass ich als Familie einen Lehrer am Nachmittag verwende, der sich individuell um mein Kind kümmert. Dieses Grundbedürfnis ist überall auf der Welt vorhanden. Die Gründe, warum man einen Lehrer braucht, sind verschieden und hängen oft mit dem lokalen Schulsystem zusammen. Aber das Grundbedürfnis ist das gleiche und wir sind einfach sehr stark darin, auf sehr skalierbarer Ebene genau diesen Prozess so effektiv und effizient wie möglich abzubilden. Und das hat es erlaubt, dass wir in diesem Online-Einzelunterricht da die starke und dominierende Position einnehmen konnten.
Aber es ist schon so, ich meine, trotz aller Logik, ihr bleibt bei dem Live-Modell. Also das heißt, ihr helft wirklich one-on-one im Gespräch. Viele Startups, die haben ja irgendwann entdeckt, okay, es ist natürlich alles viel günstiger, wenn wir eine Session wiederverwenden können, wenn wir einmal ein Video produzieren, das dann irgendwie immer wieder gezeigt werden kann. Das ist nicht euer Modell. Ihr bleibt bei dieser sozusagen Vermittlung von Live-Gesprächen.
Aktuell ja. Wenn du an Content denkst, auch hier, ein Land wie Deutschland, in jedem Bundesland hast du einen anderen Lehrplan. Das heißt, wenn du beginnst, hier Content zu entwickeln, dann ist das einfach ein extrem zäher und langwieriger Prozess. Und wenn du dann versuchst, das über Länder hinweg fortschrittlich und immer up-to-date zu halten, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen uns wirklich ganz auf den Live-Unterricht fokussieren, aber wir sammeln natürlich auch viele Informationen, spannende Daten dazu. Das heißt, so wie du ja auch, du brauchst ja richtige Autofahrer, die ein Auto lenken, bevor du eine KI bauen kannst, die ein Auto autonom fahren und lenken kann. Und so wirst du auch in der Zukunft immer mehr unterstützende Technologie haben, die Lehrern hilft, einfach den Unterricht besser zu gestalten.
Und sag mal, was sind so die Kern-KPIs, auf die du schaust? Also schaust du darauf, wie viele Tutoren habt ihr, wie viele Stunden vermittelt ihr? Wonach steuerst du die Firma?
Einerseits natürlich Outcomes. Wenn es um Bildung geht, geht es immer darum, um Outcomes. Das ist das, was Eltern auch wertschätzt und das ist das, wo du es auch schaffst, dann eine Marke aufzubauen. Wenn du zum Beispiel denkst, was ist eines der coolsten Education Brands, die man so global kennt? Da fällt einem vielleicht sowas wie Harvard ein oder MIT, diese ganzen Ivy League Unis, die diesen Mythos gebaut haben zu qualitativ hochwertige Ausbildung, Garantie, dass du danach guten Job hast. Dort waren viele Nobelpreisträger etc. Also die haben durch die Outcomes, die sie erzielen, bauen sie Brand auf Reputation auf und bleiben, können sich dann auch stark differenzieren von zukünftigen Playern. Das heißt, wirklich outcome-orientiert zu sein, qualitativ hochwertigen Service anzubieten, aber, und das ist der große Unterschied, wirklich leistbar zu machen. Es war unser Ansatz immer zu sagen, wir wollen jetzt nicht für die Top 1% der Einkommensklasse einen Premium-Service bauen, sondern wir wollen einen Service bauen, der für geringere, mittlere, aber auch für höhere Haushaltseinkommen gleichermaßen leistbar ist und qualitativ hochwertig ist. Das heißt, das ist das, was es auszeichnet.
Und wie groß ist die Firma aktuell, der Umsatz?
Also wir sind aktuell mittlerweile bei rund 2 Millionen Einheiten, die wir im Monat verbuchen. Das heißt, da bist du, wenn du so eine Einheit nimmst mit, sagen wir, 22 Euro im Schnitt, da bist du so bei ca. 40 Millionen dann an Buchungsvolumen, das der Monat abgewickelt wird.
Aber das ist ja nicht euer Umsatz, sondern das ist dann sozusagen, das würde man sagen, im E-Commerce das GMV und ihr nehmt davon eine Provision.
Richtig, genau. Wir haben eine Provision, die hängt dann natürlich wiederum von ein paar Faktoren ab und die Provision ist dann das, was uns übrig bleibt.
Und die ist dann so Größenordnung 5% oder 10% oder?
Nein, die ist schon größer. Also du hast normalerweise, wenn du jetzt bei so einem Einzelunterrichtsmodell wie bei uns bist, gehen circa, kannst du rechnen, rund 60% gehen an die Lehrkraft und 40% an uns. Mhm. Und dann kannst du noch, wenn zum Beispiel bestimmte Einheiten irgendwann nach Ende der Laufzeit verfallen, erhöht das die Marge insgesamt, aber du bist zu einem 60-40-Split circa.
Okay, aber ich meine, das ist ja dann, wenn man das jetzt mal so umrechnet, dann seid ihr bei so 16 Millionen grob Umsatz im Monat, ja, dann ist ja irgendwie mal 12. Dann komme ich jetzt auf so fast schon so, ne, 200 Millionen Runrate, so Größenordnung.
Ja, sogar, also wir werden dieses Jahr noch deutlich darüber liegen, aber wow, ja, also es okay. Ist, es entwickelt sich gut und wir sind weiterhin im starken Wachstum in all den Märkten. Aber das Ziel
ist ja noch nicht mal das Multiple so unfassbar hoch. Also ich meine, ihr habt jetzt, die letzte Bewertungsrunde war dann irgendwie 3 Milliarden. Wenn man jetzt guckt, ihr habt 200 Millionen Runrate, dann ist es ja Faktor, was ist es dann, irgendwie 15 oder so auf den Umsatz. Bei dem Wachstum, was ihr dann haben müsst, ist das ja sogar noch gar nicht total verrückt, ne?
Es kommt immer darauf an, wann du drauf schaust. Vor einem Jahr war es, würde niemand sagen, dass es, da würde man, weiß ich nicht, bei einem 30er-Multiple schon sagen, dass es normal ist. Aber man sieht eh, wie schnell sich natürlich das Marktumfeld auch ändern kann. Aber ja, wir sind unabhängig davon. Wir sind einfach dabei, das Business weiterzuwachsen, Service laufend zu verbessern und ja, mehr Familien davon auch zu begeistern.
Aber wofür gibt ihr so viel Geld aus, dass ihr überhaupt so viel Finanzierung benötigt? Ich meine, klar, ich verstehe jetzt, ihr geht in neue Märkte rein, dann müsst ihr erstmal Marketing machen, die Marke bekannt machen. Aber ich meine, mit dem Innenumsatz oder mit dem ja, Umsatz, den ihr da monatlich macht, haben wir gerade drüber gesprochen, da kann man ja schon recht viel machen, stelle ich mir vor.
Absolut. Also wir investieren in allen Bereichen. Markenaufbau ist besonders im Education-Bereich etwas, da muss man rein investieren. Ja, also die Markenbekanntheit, da kann man viel Geld hinein investieren, weil das ist das, was dich letzten Endes auch als Bildungsbrand langfristig differenzieren kann und einfach dir ein Alleinstellungsmerkmal bringt. Dann hast du natürlich auch den gesamten technologischen Bereich, also der gesamte Entwicklungsbereich, das Produkt, die Produktexperience zu verbessern. Da in neuartige Technologien zu investieren, ist super spannend. Ein anderer Bereich, in den wir jetzt aktuell sehr intensiv hineingehen, ist Hybrid. Also die zwei größten Education Companies, die es jemals gegeben hat, New Oriental und Tal Education aus China, der hat ein Hybridmodell. Starke Online-Services und dann darunterliegend auch physische Center, zu denen du dein Kind hinschicken konntest und dort Gruppenunterricht bekommen hast. Und durch physische Präsenz schaffst du auch besonders wiederum im Bildungsbereich lokales Vertrauen. Und dieses lokale Vertrauen hilft dir dabei, deine Online-Akquisitionskosten und deine Online-Retention-Raten und Lifetime-Values massiv zu verbessern. Das haben die Chinesen gezeigt. Und das ist auch etwas, das wir ganz stark investieren werden jetzt in den nächsten Monaten.
Also das heißt wirklich, in Brick and Mortar, so in irgendwelche Gebäude sozusagen zu mieten und da dann Räume oder auszustatten und dann da so Center aufzubauen.
Genau, weil du kannst dadurch auch den Gruppenunterricht natürlich viel attraktiver machen. Online-Gruppenunterricht funktioniert einfach noch nicht wirklich gut. Ja, wir haben auch viel getestet, wir haben uns viel angeschaut. Solange das nur zweidimensional am Bildschirm abläuft, ist das einfach nicht eine geile Experience. Aber offline, wenn du in der Gruppenkonstellation bist, hast du mehr Optionen, mehr Spielraum. Und gleichzeitig schaffst du das lokale Vertrauen. Und diese Kombination, das haben wir gesehen im College-Bereich zu Genüge, dass das der richtige Ansatz ist, um im Bildungsbereich wirklich entsprechend präsent und den Mehrwert auch für die Kunden zu schaffen.
Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten.
Zurück zum Podcast. Wie baust du die Marke jetzt auf online? Also ich meine, über die Offline-Idee, das habe ich jetzt verstanden, aber was machst du online? Ich meine, wenn man natürlich googelt, dann sieht man eure Performance-Anzeigen, eine Google-Anzeige und sowas. Das ist ja eh klar, dass man da irgendwie auf den jeweiligen Begriffen Nachhilfe und so wahrscheinlich präsent sein muss. Aber was macht ihr noch online, um Marke zu bauen?
Es geht darum, dass du auch ein bisschen die Vision zeigst. Ja, wenn du dein Kind zu GoStudent bringst, dann sind wir der Begleiter für dich als Familie, das Potenzial deines Kindes zu entfalten. Das heißt, abgesehen von den klassischen Performance-Kanälen über Google oder Facebook oder über andere Performance-Plattformen, geht es wirklich darum, dass du etwas aufbaust. Wofür steht eigentlich deine Marke? Was wollen wir eigentlich als GoStudent in 10 Jahren sein? Mit was assoziieren uns die Leute? Und wir wollen, dass die Leute das damit assoziieren, genau dieses volle Potenzial eines jeden Kindes zu entfalten. Das heißt, das ist auch ein Bereich, in dem wir auf jeden Fall hinein investieren über verschiedenste Marketingkanäle.
Sag mal ein paar Beispiele. Also macht ihr dann Instagram-Ads oder Paid oder schaltet ihr, weiß ich nicht, was bei YouTube oder wo geht ihr so rein vor allen Dingen?
Ja, das kann aber auch zum Beispiel sein, weiß ich nicht, ein PR-Artikel, ja. Oder das kann zum Beispiel sein, wenn wir mit Videogames kombiniert Unterricht anbieten und dann dort verschiedene Beispiele zeigen. Wie kannst du mit Videospielen entsprechend Kinder im Mathematikunterricht verbessern? Wir haben ein Thema, wo wir auch dieses Jahr sehr stark hinein investieren. Wir starten über 1000 Schüler mit der letzten Version von den Oculus-Brillen aus und natürlich auch die Lehrer, die halt mit den Kindern den Unterricht führen, und dann können die Kinder und die Lehrer den Einzelunterricht auch in der virtuellen Realität, im Metaverse, abhalten. Das ist auch ein Bereich, da kannst du ganz stark rein investieren und einfach Kindern inspirierende Lehrkräfte zur Verfügung stellen und diese Botschaft dann rauszusenden. Das kannst du, ob das jetzt die Instagram-Ad ist, ob das der Blogartikel ist oder sonst was, hast du viele Möglichkeiten.
Was ist denn die Nachhilfe, die am meisten gefragt wird?
Mathematik. Also Mathematik ist weltweit mit circa 40-60%, je nach Markt, das absolute Nummer eins.
Krass, okay. Okay, und dann kommen wahrscheinlich irgendwelche Sprachen oder so.
Dann hast du Englisch und jetzt im deutschsprachigen Raum Deutsch natürlich, Englisch-Deutsch. Englisch-Deutsch, Mathe bilden jetzt in Deutschland circa 80% von den Anfragen und dann hast du noch einmal 20% die Nebenfächer. Aber das ist so der Split, der sich global auch circa gleich so hält.
Du bist ja in den letzten Jahren auch nicht nur sozusagen erfolgreich gewesen, das Unternehmen zu bauen, sondern auch irgendwie sehr, sehr schillernde Investoren anzuziehen. Also so ein paar Namen, Softbank, ja, aus Japan, dieses bekannte Unternehmen, die auch weltweit investieren, sehr erfolgreich, zum Teil aber auch in diese WeWork-Geschichte mit involviert waren, Tencent selber dabei, Coatue, also auch so ein jetzt ganz aggressiver, neu in der Startup-Szene beheimateter Fonds. Also da ist echt viel los. Wie ist das für dich jetzt irgendwie besonders leicht gewesen oder wollten die alle in so AdTech-Themen rein? Ich meine, so wie kommt's? Also das ist ja schon echt eine Top-Liste.
Also als die Idee entstanden ist 2015, als wir dann die Firma gegründet haben 2016, also die ersten 3,5 Jahre war es extrem schwer, Fonds davon zu überzeugen, in das Thema Education überhaupt zu investieren. Also das Thema Education hatte fast niemand am Schirm. Und wir haben das auch zum Beispiel dem Frühphasenfonds Speedinvest, die du vielleicht kennst aus Österreich, die waren die ersten Institutionellen, die bei uns gesagt haben, das war 2017 schon, hey, wir finden das richtig geil, was ihr vorhabt, wir wollen bei euch investieren. Mhm. Und das war noch bevor wir überhaupt ein Geschäftsmodell hatten. Also denen haben wir da auch viel zu verdanken, dass die schon so früh an uns geglaubt haben. Ja. Später, als wir dann das Geschäftsmodell aufgebaut haben und begonnen haben, Mitte 2019 unsere Series A-Runde zu raisen, das war ziemlich schwierig, ja, weil wir haben von ganz vielen Fonds Absagen bekommen, meistens mit der Begründung, Marktgröße zu klein, ihr seid nur im deutschsprachigen Raum und nicht in anderen Ländern. Es gibt keine große Education Company global mit einer Multimilliardenbewertung. Ihr habt da keine Chance. Und das haben wir von einer Vielzahl von Fonds gehört. Und dann 2020, Januar, Februar, haben dann der amerikanische Fonds Left Lane Capital, die haben jetzt gerade ihren zweiten Fund announced, und der britische Fonds DN Capital, die haben gesehen, wir sind da einfach auf einem echt lässigen, starken Wachstumskurs. Die Kunden sind große Fans von unserem Service und die Stickiness ist einfach sehr groß. Und die haben dann als Series A Investoren Anfang 2020 investiert. Und von da an ging unser Wachstumskurs richtig, richtig stark und schnell voran. Und durch diesen starken, schnellen und sehr effizienten Wachstumsentwicklung, das hat es uns dann ermöglicht, von den genannten Softbank, Coatue, DSD, Tencent, Prosus dann die Folgerunden zu raisen. Aber der schwere Part, das war wirklich die ersten Jahre überhaupt das Geschäftsmodell aufzubauen und die ersten Investoren zu überzeugen.
Wie viel Geld ist mittlerweile insgesamt in die Firma geflossen?
Wir haben jetzt knapp 700 Millionen Euro eingesammelt.
Das ist ja schon mal ein Paket, ja?
Was genau ist, natürlich, es ist natürlich einiges. Es ist besonders für den Education-Markt, ist das eine, sage ich mal, Seltenheit. Mhm. Gleichzeitig aber, und das muss man schon noch sagen, wenn du, und das ist einfach echt krass, wenn du zum Beispiel an sowas wie Mobilität denkst, ja, im Mobilitätsbereich, egal ob das neue innovative Antriebsmöglichkeiten sind, autonomes Fahren, ob das alternative Fortbewegungsmittel sind, dort findet richtig viel Innovation statt, besonders so in den letzten 10 Jahren. Wenn du an einen Bereich denkst wie Finanzdienstleistungen, mit dem Aufkommen von den Neobanken, mit dem Aufkommen von Online-Plattformen, die dir Zugang zu Finanzprodukten ganz einfach geben, die du davor nicht hattest, da ist auch richtig viel Innovation entstanden. Wenn du an Bildung denkst, die Art und Weise, wie heute Schule stattfindet, das wurde schon so im 17. Jahrhundert damals noch von der Kirche, von den ersten Mönchen gelebt. Seitdem hat sich eigentlich nicht viel geändert. Das heißt, und gleichzeitig hast du aber den Education-Markt als einen der größten Märkte überhaupt global. Mhm. Also das, was an Geld investiert wird in den Education-Markt, ist immens. Jetzt Nachhilfe ist da ja nur ein ganz kleiner Teil. Aber wenn du den globalen K-12, also den Schulmarkt hernimmst, dann sind das bis ins Jahr, glaube ich, 2025 3 Billiarden Dollar, die da investiert werden. Und da jetzt herzugehen und zu sagen, man baut eine Education Company auf, im ersten Schritt, wir wollen Nachhilfe disruptieren und revolutionieren und das leistbarer machen, hochwertiger machen, aber dann in einem zweiten Schritt auch herzugehen und sagen, okay, wie kann ich eigentlich den Schulsektor neu denken? Das macht einfach extrem viel Spaß und ich glaube auch Investoren sehen das bei uns und das gibt ihnen auch das Commitment, dass sie da, dabei sein wollen.
Mhm. Aber trotzdem echt viel Kohle und du brauchst dann wahrscheinlich ja auch irgendwie am Ende einen Firmenwert im was ist es dann, 10 Milliarden plus Bereich, damit alle happy sind?
Ja klar, natürlich. Also auch die letzten Investoren, die jetzt eingestiegen sind, die Runde war von Prosus, also Naspers, waren im Lead und die haben da investiert und die erwarten sich natürlich auch ihre Returns, ganz klar. Sind aber auch, und das ist auch eines der Gründe, die wir an Prosus sehr schätzen, sind langfristige Investoren. Sind jetzt nicht auf kurzfristige Returns angewiesen oder haben das im Fokus und haben das Thema Education schon bereits seit 10 Jahren auf ihrer Agenda ganz oben stehen.
Wie viel gehört denn dir noch von der Firma?
Also mein Mitgründer und ich halten circa rund 25%.
Immer noch? Mhm. Wow, das ist ja richtig viel. Also das hätte ich jetzt gedacht, dass ihr da deutlich mehr verwässert seid. Aber das heißt, 5:2, also immer noch deutlich über 10% jeder von euch. Das ist ja schon richtig gut. Das ist auch ungewöhnlich eigentlich, oder?
Ja, wir würden gerne noch mehr
ja, gut, das halten. Ja, das glaube ich. Ja.
Also ich glaube, jeder Gründer sagt immer, er ist dilution sensitive. Mhm. Und wir haben natürlich am Anfang besonders die ersten 3-4 Jahre, weil wir halt kein Geschäftsmodell hatten und und einfach auch auf Kapital angewiesen waren, haben wir natürlich auch sehr viele Anteile damals hergegeben.
Mhm. Mittlerweile, ich meine, es gibt die Geschichte, dass du selber mal gepitcht hast in der österreichischen Show, 2 Minuten, 2 Millionen, das ist so ein bisschen, was man in Deutschland als die Hülle der Löwen kennt. Da warst du dann mal als Gründer, der da Geld wollte, mittlerweile bist du da selber Juror.
Ja, genau, ich war jetzt in der letzten Staffel, war ich selbst Juror. Mhm. Es hat Spaß gemacht und ich glaube auch, dass die Show insgesamt, natürlich ist dort viel Show-Effekt auch dabei, keine Frage, es ist eine Fernsehshow, ja, und das soll ja die Leute auch unterhalten, aber gleichzeitig glaube ich, dass das Thema Unternehmertum und auch als Inspiration aufzutreten für neue Gründer, Dinge auch umzusetzen, ich glaube, das ist extrem wichtig und deswegen, das war der Hauptmotivationsgrund, das dann auch zu machen.
Und als du da selber gepitcht hast du da Geld bekommen oder nicht?
Wir haben damals Angebote bekommen in der Show, aber es ist dann nicht zu einem Deal gekommen. Wir hatten einen Mediendeal, den haben wir dann mit ProSieben gemacht, aber wir haben damals dann keinen Cash-Deal gemacht.
Okay. Und ist es jetzt bei dir regelmäßig, dass du da auftrittst? Oder also, das heißt, bist du schon in der richtigen Staffel dabei?
Ja, genau. Also in der letzten Staffel war ich quasi fixes Juror-Mitglied, aber die Staffel wurde ja schon abgedreht. Also die Sendungen, die jetzt ausgestrahlt werden, die wurden alle schon aufgezeichnet.
Und du investierst dann jetzt logischerweise eigenes Geld, dass du schon jetzt über kleinere Verkäufe, wie es immer so ist, wenn man so eine große Firma hat, dann macht man ja auch so ein paar Secondaries irgendwann along the way. Die hast du dann schon gemacht und das Geld investierst du jetzt?
Richtig, genau. Genau.
Okay. Und da hast du dann so, wie viel Investments hast du gemacht?
Also ich glaube, es sind jetzt, also ich mache mit meinen Mitgründern eigentlich die Deals immer identisch. Wir sind ja jetzt bei so, ich muss das nochmal nachschauen, aber vielleicht so 10 Deals circa jeweils.
Okay, und jeder dann immer so 50, 100.000 oder so?
Zwischen 25 und 100.000, ja.
Okay. Also schnell kann es gehen. Vom jemandem, der selber sozusagen um Geld bittet und dann zu jemandem, der da Geld verteilt, ja?
Ja, genau. Und hoffentlich dann daraus wieder mehr macht oder es gleich in den Zahn setzt.
Was ja auch nicht ungewöhnlich ist, wenn man schnell wächst, dann auf einmal hat man viel mehr Augen auf einem, viel mehr Beobachtung und es kommt auch Kritik auf. Welche von den verschiedenen, wenn man so recherchiert und in der Vorbereitung habe ich es gesehen, Kritikpunkten, die es an euch gibt, welche davon nervt ihr am meisten?
Ich kann mich erinnern, ich war 2016, war ich eingeladen damals bei einer Konferenz in Bratislava und dort ist aufgetreten ich habe den Namen jetzt leider vergessen, aber einer der Mitgründer von Waze. Das ist diese App, die kennst du wahrscheinlich, die so als Navigationssystem verwendet werden kann. Mhm. Eine israelische Firma, die wurde dann relativ schnell für 1 oder 2 Milliarden an Google verkauft, ja, genau, die heute noch diese Technologie verwenden. Und ich kann mich erinnern, der eine Waze-Gründer hat damals gesagt, es gibt ein paar Momente, wenn du die Firma aufbaust, wo du dich auch freuen kannst. Das eine war, wenn die Server das erste Mal abstürzen, weil du merkst, okay, es gibt Leute, die sich ernsthaft um deinen Service interessieren und den zum Absturz bringen. Der zweite Grund war damals, wenn andere Firmen beginnen, die Abmahnungen zu schreiben und dich irgendwie versuchen wollen zu klagen, weil du dann merkst, okay, du stellst plötzlich auch eine Bedrohung für bestehende Player dar. Und das war auch bei uns so. Ich kann mich erinnern, wir haben, glaube ich, 2017 von anderen ersten traditionellen Playern Abmahnungen gerichtlich oder 2018 Abmahnungen bekommen von Playern. Und das war damals einfach auch ein Moment, okay, wir sind scheinbar am richtigen Weg und wir sind dabei, einen Markt zu disruptieren und einfach neu zu denken. Insgesamt muss ich sagen, jede Art von Feedback, die wir bekommen, das ist das, was ja auch gleichzeitig so ein bisschen ein Sprit ist für die Firma, neu und innovativer zu sein. Wir haben die ersten 3,5 Jahre, als wir unser Geschäftsmodell aufgebaut haben, haben wir durch das Feedback von den Eltern und von den Schülern gesehen, dass wir im falschen Weg sind, dass wir mit dem Hausaufgabenchat nicht diese Vision der globalen Schule aufbauen können, sondern wir müssen unser Modell anpassen. Wir müssen die Eltern direkt adressieren im Verkaufsprozess und wir müssen für den Schüler eine richtige Live-Online-Experience schaffen und nicht nur den Hausaufgaben-Chat. Das ist Feedback gewesen, das wir von den Schülern und von den Eltern bekommen haben. Und genauso auf der Lehrerseite, Feedback, das wir regelmäßig bekommen, das sammeln wir und versuchen uns zu verbessern. Also, um deine Frage zu beantworten, welche Kritik stört mich am meisten? Kritik stört mich dann, wenn sie falsch ist oder wenn sie auf falschen Annahmen beruht. Aber generell Feedback, das wir von unseren Leuten bekommen, das ist das, woraus die Firma sich auch in den letzten Jahren entwickelt hat. Und das schauen wir uns natürlich ganz genau an.
Es gibt ja auch relativ klare, sagen wir mal, Kritik nach dem Motto, hey, eure Provisionen seien zu hoch. 40%, das hast du ja gerade nochmal gesagt, ich hatte das schon wieder vergessen, aber das ist ja...
Wir haben ja in Spanien zum Beispiel haben wir eine Firma gekauft, TuS Media, und dazu gehört ein klassischer Marktplatz, TuS Classes Particulares. Der Marktplatz, der wird auch aktuell in den deutschsprachigen Raum zum Beispiel expandiert. Und bei dem Marktplatz, das ist so wie eBay Kleinanzeigen, du kannst dein Lehrerprofil erstellen, das nennst du dann Philipp bietet, weiß ich nicht, Mathe-Nachhilfe an. Und du verlangst für deine Stunde, weil du glaubst, deine Stunde ist 200 Euro wert, dann kannst du 200 Euro dort verlangen. Und wir helfen dir auch Traffic auf deine Seite zu generieren, aber für die gesamte organisatorische Abwicklung bist du dann verantwortlich. Das heißt, auch hier wiederum, ich verstehe das, wenn jemand sagt, ich möchte nicht 40% von der Honorarnote, die ich bekomme, an die Plattform abgeben. Ich möchte eigentlich 100% behalten oder ich möchte halt irgendwie, weiß ich, 90% behalten. Ich verstehe das. Deswegen haben wir jetzt auch den klassischen Marktplatz im Sortiment, wo du ein Profil erstellen kannst und dort die Services anbieten kannst.
Okay, okay, okay. Also auf jeden Fall eine Wahnsinnsreise. Auch mitarbeitermäßig, ne? Ich glaube, ihr seid jetzt irgendwie, das hattest du im Vorgespräch gesagt, irgendwie 1200 Leute oder sowas, ne?
Fast 2000 sind wir jetzt mittlerweile.
Fast, okay. Also das heißt, auch da muss man sich vorstellen, es werden jeden Tag Leute eingestellt, logischerweise, ne? Sonst würde man da gar nicht hinkommen.
Ja, wir sind, das ist vielleicht auf den ersten Blick von außen nicht so ganz erkennbar, wir sind ca. 70% unserer Workforce global ist im Operational-Bereich. Also das betrifft hauptsächlich Account-Manager, das sind unsere, sag ich mal, Education-Experts, das sind die mit den Eltern auch telefonieren und sie beraten und schauen, was ist denn die Ideallösung für das Kind. Das ist unser gesamtes Customer-Success-Team. Das sind die sich um die aktiven Familien kümmern und um die Betreuung kümmern. Und dann haben wir unser Lehrerteam. Und diese drei Teams, die machen circa 70% der Workforce global aus.
Und okay, und die Neukunden holt ihr, das haben wir schon besprochen, also holt ihr dann im Wesentlichen auch über Online-Suche oder so, nehme ich mir an. Also euer größter Kostenpunkt im Marketing ist dann wahrscheinlich trotzdem Search, ne?
Ja, ja, richtig, genau. Search funktioniert sehr gut, weil du hast einfach auch einen extrem hohen Intent. Wenn du jetzt in Bonn lebst und du suchst nach einem Mathelehrer in Bonn, dann kannst du natürlich da auch deine Anzeigen schalten. Sammelst dann die Kontaktinformationen von den Eltern ein, die rufen wir an, versuchen herauszuhören, was brauchen die, und dann können die eine erste Probestunde mal ausprobieren.
Wobei das jetzt nicht wichtig wäre, dass der auch in Bonn ist. Ich meine, wenn ihr, sagen wir mal, Zoom-Calls macht, könnte der ja auch irgendwo anders sein. Also Hauptsache ist deutschsprachig.
Ja, ja, das ist richtig, aber wenn du dir anschaust, wie die Leute heute suchen nach Nachhilfelehrern, dann hat es oft einen lokalen Bezug. So meine ich das. Aber für uns natürlich, ob der Lehrer jetzt dann in München sitzt oder in Hamburg oder so, das spielt überhaupt keine Rolle.
Und ist M&A jetzt geplant? Also auch, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ihr jetzt ja so viel Geld habt und ihr habt jetzt ja schon so, hast gerade erzählt, ein paar Akquisitionen gemacht. Ist das geplant, jetzt auch wirklich sozusagen durch Zukäufe zu wachsen, so ein bisschen den Markt aufzurollen?
Ja, definitiv. Also wir werden im M&A-Bereich auf jeden Fall einiges machen in den nächsten Monaten. Und es ist bei uns, M&A ist immer komplementär, weil den Online-Einzelunterricht, so wie wir den anbieten, das machen wir auf eine sehr, sehr einzigartige Art. Aber zum Beispiel ein Anbieter, der im Content-Bereich ist, oder so ein Marktplatzanbieter wie diese spanische Firma oder vielleicht auch im Hybrid-Bereich ist, da jetzt hinein zu investieren, das macht auf jeden Fall Sinn.
Okay, okay, also wir werden es auf jeden Fall weiter begleiten. Das ist sicherlich eine der großen Geschichten, ihr habt es ja hören können, aus dem deutschsprachigen Raum, aus Europa, amerikanischer Markt, bin ich auch sehr gespannt. Haben nicht viele geschafft, europäische Growth-Unternehmen, HelloFresh fällt mir ein, aber nicht so viele andere. Also das wird richtig hart, glaube ich, oder?
Ich glaube auch. Also es gibt, wie du schon sagst, HelloFresh hat das unglaublich erfolgreich gemacht. Ich glaube, die hatten ja auch im letzten Bericht, die haben ja über 50% des globalen Revenues kommt aus den USA. Also echt eine super starke Leistung. Es gibt noch Spotify, fällt mir ein, die das, glaube ich, auch echt richtig stark gemacht haben. Aber sonst, genau, die Anzahl von Companies ist limitiert. Aber lustigerweise, Nur ein Kommentar zum Education-Markt. Ich war vor kurzem, es findet jedes Jahr in San Diego diese ASU-Konferenz statt. Die größte Konferenz für EdTech-Player oder generell Education-Player. Die findet in San Diego statt. Und normalerweise sind viele Consumer-Firmen ja immer von Amerika in die gesamte restliche Welt rübergeschwappt. Im Education-Bereich ist es lustigerweise ein bisschen andersrum. Also es gibt auch viele große indische Player, wie Byju's zum Beispiel oder Unacademy, die beginnen jetzt sehr viele Player auch in den USA aufzukaufen und dort sich sehr breit zu machen. Oder kanadische Firma wie Paper, die in die USA ausrollt. Also USA hat ein bisschen den Education-Trend verschlafen. Das ist auch eine, glaube ich, super Möglichkeit für uns, da jetzt Fuß zu fassen und sehr aggressiv und schnell auszurollen.
Und bist du dann auch selber viele Monate da, ziehst du auch selber rüber oder jemand aus dem Gründerteam oder macht das jemand on the ground, jemand anders?
Wir haben on the ground immer unsere Country-Manager und wir selbst jetzt aus dem Gründerteam oder aus dem Kernmanagement-Team, wir versuchen das mit dem Reisen uns halt immer ein bisschen aufzuteilen, wer jetzt wann, wo, wie ist.
Okay. Also auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie es funktioniert. Wenn ihr es schafft und dann wirklich in die HelloFresh und Spotify-Liga aufsteigt, Ja, also ich drücke euch die Daumen, uns allen am Ende. Es ist ja für unsere gesamte, sagen wir mal, europäische Volkswirtschaft irgendwie sehr, sehr wünschenswert, dass sowas gelingt. Alles klar, schöne Grüße nach Wien. Ciao, ciao.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten drei Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen. Die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-der-deutsche-buchstabe-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health, i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.